Heute zu Gast der CEO von Rail Europe, Björn Bender. Wer schon mal ein europäisches Bahnticket gelöst hat oder eben europäisch gereist ist mit der Bahn, der kennt Rail Europe vermutlich. Rail Europe ist ein Tech-Unternehmen, ein Digitalunternehmen, was erstmal gar nicht danach klingt, wenn man den Namen Rail Europe liest. Da denkt man natürlich erstmal an Schienen und an Bahnverkehr, aber es ist eigentlich ein Tech-Unternehmen. Warum, haben wir gleich im Podcast besprochen. Er macht nebenbei auch noch einige andere Themen, zum Beispiel seinen eigenen Podcast, ist an der Uni St. Gallen tätig, macht Mobility Allstars, ist also ein wirklicher Mobilitätsvorreiter, und da freue ich mich natürlich, dass wir so jemanden heute zu Gast haben konnten. Björn ist noch gar nicht so alt, das hört man natürlich im Podcast nicht immer, deswegen erwähne ich das, hat aber trotzdem schon 20 Jahre Mobilitätserfahrung, was einem so ein geballter Schatz auch bringt und warum man irgendwann auch einen Zinseszinseffekt auf auch einfach diese Langlebigkeit in einem Thema erfährt, das erfahren wir gleich. Und er ist auf jeden Fall ein ganz oder gar nicht Typ, was das bedeutet und woran man auch irgendwann mal ausmachen kann, dass vielleicht die Leidenschaft weg ist und eben dieses gar nicht eintritt. Das alles gleich im Podcast. Bleibt unbedingt dran, hört bis zum Schluss durch. Let's go. Die meisten Top-Level-Manager und Managerinnen, mit denen ich spreche, haben ein Problem. Sie bekommen nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit in ihr Unternehmen. Egal ob für permanente Rollen oder für interimistische Aufgaben, gute Leute findet man aktuell einfach nur sehr schwierig. Wenn dir dieses Thema auch bekannt vorkommt, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf LinkedIn oder über unsere Website unten in den Shownotes. Wir können uns dann einmal unverbindlich zusammensetzen und über deine konkreten Herausforderungen sprechen. Für interimistische Besetzungen ist unser Service bis zur erfolgreichen Besetzung kostenlos. Ich freue mich also über deine Nachricht und unser nächstes Gespräch. Und jetzt ab zurück ins Podcast.
Behind the Sea, der Atreus Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus, und im Behind the Sea Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Björn, willkommen im Podcast.
Franz, sehr schön, dass ich hier sein darf.
Wir legen gleich mal los. Stell dich doch einmal unseren Zuhörenden vor und sag uns, was du machst.
Ja, Björn Bender, ich bin aktuell CEO von Rail Europe. Wir sind die global größte Ticketing-Plattform für europäisches Bahnreisen. Mhm. Also ganz vereinfacht gesagt, bei uns findet man alles, wenn man sich in Europa mit dem Zug bewegen will, von über 200 Bahngesellschaften, das Angebot. Und Hintergrund von mir ist wirklich 20 Jahre Mobilität in Aviation begonnen, also mal bei einer Airline und dann 15 Jahre Deutsche Bahn und SBB, Schweizerische Bahn, bevor ich dann 2022 in die CEO-Rolle von Rail Europe schlüpfen durfte.
Sehr cool. Ja, was machst du nebenbei noch so? Wir haben ja im Vorgespräch auch gesprochen, du machst ja selber auch Podcasts, bist da sehr erfahren. Interessiert mich auch gleich mal dann deine Meinung zum Format.
Genau, also ich glaube erstmal, die Mobilität treibt mich um und das ist wirklich eine von zwei Leidenschaften. Wir können auf die zweite später noch ein bisschen eingehen, das ist der Sport. Bei mir gibt's ganz oder gar nicht. Und insofern mache ich Mobilität wirklich ganz. Und ganz heißt für mich auch so ein bisschen drumherum, wie du es eben gesagt hast. Genau. Also mir ist wirklich wichtig, irgendwie auch was an anderer Stelle gestalten zu können, auch zurückzugeben. Ja. Bin an der Uni St. Gallen beispielsweise im Beirat für das Institut für Mobilität. Wir haben dort einen eigenen Podcast, Werbung darf ich kurz machen, Franz, glaube ich.
Ne? Sicherlich.
Mobility Pioneers Podcast, wo wir wirklich sehr stark auf die Mobilitätszielgruppe eingehen und ganz tolle Persönlichkeiten interviewen, mit denen sprechen zu ganz, ganz verschiedenen Mobilitätsthemen. Das macht mir großen Spaß. Auf der anderen Seite macht mir eigentlich noch mehr Spaß, dass wir an dem Institut wirklich gemeinsam mit der Wissenschaft aus der Praxis heraus was gestalten, die Mobilitätswende diskutieren, eine Bewegung gegründet haben mit mittlerweile weit über 100 Menschen, die dort Smart Mobility Managerinnen und Manager wurden und sich da wirklich engagieren für eine bessere Mobilität von morgen. Mhm. Ja, und vielleicht ein drittes Standbein, wenn du fragst, ich habe vor 4 Jahren einen gemeinnützigen Verein gegründet, die Mobility Allstar, zusammen mit zwei Freunden, wo wir die Mobilitätswende in der Dachregion beschleunigen möchten und auch da eigentlich einen Netzwerkeffekt schaffen möchten von Menschen, die Bock drauf haben, auch nach 17 Uhr sich dem Thema zu widmen und einfach sich zusammenzuschließen.
Sehr cool. Das gibt auf jeden Fall ein rundes Bild. Ich glaube, jetzt wissen die Zuhörenden, was sozusagen heute noch alles auf sie zukommt. Vielleicht fangen wir nochmal mit Rail Europe an. Was ist denn das Thema aus Sicht eines Konsumenten, einer Konsumentin, wenn ich jetzt innerhalb von Europa reisen möchte mit Zügen, also mit der Deutschen Bahn und dann vielleicht auch mit anderen? Warum gibt es euch?
Ja, ich glaube, das ist das, was wir wahrscheinlich alle tagtäglich erleben, wenn wir hin und wieder oder auch regelmäßig die Bahn nutzen. Ja? Ich glaube, es ist klar, dass wir, wenn wir europäisch auf das Bahnsystem schauen, ein Patchwork von nationalen Bahnsystemen haben. Mhm. Und das ist auch ohne Kritik gesagt, weil letztendlich ja sehr nationalstaatliche Interessen dahinter liegen, staatliche Unternehmen das Bild prägen wie eine Deutsche Bahn, die seit ja knapp 200 Jahren ja eigentlich ja eine Bahnleistung in Deutschland erbringt. Und der Fokus war immer, das Rückgrat für Deutschland, für Italien, für Spanien, für Frankreich zu erbringen, um das Land am Leben zu halten. Ja, das hat einen ganz, ganz großen volkswirtschaftlichen Beitrag, mhm. um Leute in Arbeit, in Wohlstand, in Freizeit und so weiter zu bringen. Und mhm. was wir eigentlich jetzt erleben, ist eine andere Perspektive, die wir auf das Bahnsystem haben. Ja, als ich starten durfte irgendwie vor 16 Jahren in der Bahnindustrie, ich muss es so klar sagen, das war fast ein totgesagtes Thema. Ja, meine Freunde und meine Familie haben mich bemitleidet, dass ich für die Deutsche Bahn arbeiten muss, in Anführungsstrichen. Wenn ich erzählt habe, ich arbeite für die DB, hat jeder gesagt, oh, das ist aber super cool, das ist die Deutsche Bank. Sage ich, nee, ist die Deutsche Bahn. Also, ui, Deutsche Bahn. Ja, und ja, wir wissen, gerade unsere deutsche Perspektive auf die Bahn ist sehr, sehr divers, würde ich sagen. Und auf der anderen Seite ist was ganz, ganz Tolles entstanden die letzten 10 Jahre, nämlich die Perspektive hat sich verändert. Natürlich stark aus gesellschaftlichen Debatten geprägt, Klima und Carbon Neutrality und so weiter. Aber wir haben ganz, ganz große Erwartungen in das Bahnsystem. Auf einmal ist es auch cool geworden, es ist sexy geworden, es ist fast nicht mehr argumentierbar, wenn man innerdeutsch oder innereuropäisch fliegt. Wir haben ganz, ganz große Erwartungen, dass uns das Thema Bahn eigentlich hilft, ja auch dauerhaft mobil zu sein, nachhaltiger mobil zu sein. Und das ist eigentlich jetzt das, was dazu führt, dass wir viel stärker auch intereuropäisch reisen, viel stärker, wie wir sagen, multinational reisen. Also wenn du, Franz, jetzt von München nach Frankfurt morgen reist, aber nächste Woche in Spanien sein soll. Vielleicht fliegst du auch dahin, was völlig fein ist. Ja, ich bin kein Bahnpapst, aber du wirst vielleicht von Barcelona nach Madrid fahren und brauchst dann auch ein Ticket und am nächsten Tag fährst du vielleicht grenzüberschreitend nach Paris. Also wir haben ein ganz anderes Nutzerverhalten. Ja. Und all das abzubilden in einer Buchungsplattform ist sehr, sehr schwierig, weil die Komplexität im Bahnsystem extrem hoch ist. Und unser Ansatz, und da kann ich auch schließen mit einem Satz, ist wirklich making train travel easy. Also wir wollen die Komplexität aus dem System nehmen und dir die Möglichkeit geben, ohne viel nachzudenken, in Europa Bahn zu fahren.
Okay. Sehr cool, sehr guter Pitch. Wie kann man sich das vorstellen? Seid ihr dann eigentlich ein Digitalunternehmen?
Wir sind ein absolutes Tech-Unternehmen, genau. Also wir sind ungefähr 200 Mitarbeitenden groß, waren über 90 Jahre eine Tochter eines State-Owned Corporates, der SNCF, der französischen Bahn. Mhm. Und das Unternehmen wurde auch so geführt, darf man auch so sagen, ja, wie die Tochter eines großen Staatsunternehmens. Wir sind seit 2 Jahren Private Equity Backed, also komplett privat und neutral. Ja. Und das ist natürlich ganz, ganz spannend, weil wir, ich sage immer auch intern, wir sind eigentlich ein Unternehmen mit einer Corporate DNA. Mhm. In vielen Teilen heute Startup, weil wir Dinge tun, die wir vorher nie gemacht haben und wollen eigentlich ein tolles Scale-Up werden oder sind vielleicht kurz davor. Und also diese Welt ist natürlich wahnsinnig spannend. Und wir haben zwei große Assets, weil du es ansprichst. Das eine ist Tech und das andere sind die Menschen. Ja, weil die Menschen gerade in einem Unternehmen, was so lange existiert, mit der Wissensbreite, mit der Erfahrung, mit dem Netzwerk, machen am Ende für uns den Unterschied auch heute, gerade in diesem sehr komplexen System.
Nicht schlecht. Jetzt frage ich mich natürlich, wie du da hingekommen bist. Deswegen erzähl uns mal, vielleicht fangen wir mit deinem Werdegang ins C-Level an. Also wie hat sich das ergeben, dass du in geschäftsführende Rollen gekommen bist? Kannst gerne auch ein bisschen früher anfangen. Und wie hat sich dann ergeben, dass du bei Rail Europe gelandet bist?
Das ist ja immer eine ganz spannende Frage. Also erstmal vorneweg, um da auch vielleicht mit ein bisschen Erwartung oder Mythos aufzuräumen. Bei mir steckt gar kein Plan dahinter. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen. Ja, ich habe einige Kolleginnen und Kollegen auch im beruflichen und privaten Umfeld, die haben einen ganz klaren Plan und die wissen sehr früh, was sie machen wollen und vor allem in welchen Rollen und Positionen sie es tun möchten. Okay. Das war bei mir nicht so. Und ich habe immer gewusst, für was ich brenne und habe immer die Dinge, wie ich es vorhin sagte, ganz oder gar nicht oder wer A sagt, muss auch B sagen, gemacht und Dinge haben sich ergeben und Türen haben sich geöffnet. Und Erfolge, Misserfolge, Kennenlernen von Menschen haben mich dahin gebracht, wo ich heute bin. Wie bin ich jetzt in die jetzige Rolle gekommen? Das wäre spannend zu verstehen. Wie gesagt, ich bin 20 Jahre in der Mobilität und ich habe viel von dem, was wir heute bei Rail Europe machen, internationaler Vertrieb von Bahnreisen, bei der Deutschen Bahn ganz früh machen dürfen. 2009 in meiner ersten Führungsrolle für Österreich und Osteuropa aus Wien heraus, war auch die erste Expert-Rolle, super spannende Erfahrung. Und in die Rolle bin ich gekommen, weil Menschen an mich geglaubt haben, nicht mehr und nicht weniger. Ja, ich war ganz früh, letztendlich nach meinem Studium, ganz früh im Deutsche Bahnkonzern, habe wahrscheinlich nicht alles falsch gemacht, aber habe Menschen um mich herum gehabt, die gesagt haben, du machst das, du gehst da jetzt hin, du übernimmst das, wir werfen dich da ins kalte Wasser und dann schaust du mal. Ja, und wir lachen da immer drüber und rückblickend sieht das natürlich auch immer anders aus, aber damals war das natürlich ein Riesenberg, ja, weil man irgendwie auch teilweise unvorbereitet was übernommen hat, aber diese Dinge haben mir immer Spaß gemacht und ich glaube, das ist vielleicht so eines der Geheimnisse, keine Furcht zu haben, ja, auch persönlich einfach Dinge mal durchzustehen und Menschen um sich herum zu haben, die dir Vertrauen schenken und die dich supporten, auch wenn mal was komplett schief geht.
Ja,
und ich kann gerne auch noch ein, zwei Dinge teilen später, die komplett schief gegangen sind. Ganz kurz noch den zweiten Teil der Frage, wie ich jetzt in die Rolle gekommen bin.
Genau.
Ich glaube, eigentlich war so ein Zusammenspiel aus Dingen, die sehr klar waren am Ende, weil ich war wohl 15 Jahre in Bahnkonzernen, also in Deutschland und in der SBB, war aber immer, wie ich sage, immer in so, ich sag mal, bunten Rollen unterwegs, sehr innovativen Rollen, zukunftsgerichtet, sehr viel Transformation, Change, Aufbau, ja, also nie so in der ganz, ganz klassischen Manager-Rolle, sondern immer in einer starken Leadership-Rolle.
Ja.
Und was Rail Europe gesucht hat, ist eine andere Art von Führung, eine andere Art von Management mit der Erfahrung aus der Branche, weil gerade in dieser Branche, glaube ich, das sehr, sehr wichtig ist, auch den entsprechenden Background mitbringen zu können. Insofern, ja, so ein bisschen, was ich mir persönlich aneignen durfte, mit dem Wissen verbunden und mit dem, was wir die letzten Jahre in der Schweiz machen durften, Aufbau, digitale Geschäftsmodelle, viel Transformation, hat mich jetzt in die Rolle gebracht, wo ich heute bin.
Cool. Sehr stark. Also man ist jetzt ein Podcast, deswegen weiß man nicht genau, wie alt du bist. Aber ich finde es beachtlich, dass du schon so viel Erfahrung in der Mobilitätsbranche hast, sozusagen. Und ich glaube, dass das
war auch eine Frage, Franz, dass ich sagen soll, wie alt ich bin. Ne?
Ja, das gucken die Leute danach. Klicken einfach unten in die Show.
Das ist kein Geheimnis. Ne? Ich bin 43 und insofern passt es ganz gut mit dem, was ich eben beschrieben habe. Also ganz so jung auch nicht mehr.
Nee, aber es ist natürlich, also da 15, 20 Jahre in der Mobilität, das muss man ja auch erstmal zusammenkriegen. Und ich glaube, dass es auch immer ein Faktor ist, was die Leute unterschätzen. Heute will man ja immer alles ganz schnell haben. Ne? Man möchte die Sachen bestellen und sollen sie morgen da sein. Genauso ist es auch mit irgendwelchen Diäten, mit irgendwelchen Programmen und mit irgendwelchen Karriereoptionen. Aber mal 20 Jahre, ich meine, wenn du jetzt mal auf die 20 Jahre zurückblickst, gibt es da so Meilensteine, wo du sagst, so, das sind so Punkte, wo man dann wirklich merkt, wie dieser Zinseszinseffekt, wenn man lange dabei ist, einsetzt.
Absolut. Absolut, also der setzt inhaltlich ein. Ja, also meine erste Rolle war bei South African Airways in Frankfurt für Kontinentaleuropa und wir haben, jetzt müsst ihr euch alle festhalten, wir haben die erste Website gelauncht, wo man ein digitales Ticket buchen kann. Unfassbar, für europäische Kunden, ja, vom Papierticket zum E-Ticket in der Airline-Branche 2004, ja, das ist ja von heute betrachtet ja ein Zinseszinseffekt, weil man viel von dem, über was wir heute sprechen, Digitalisierung, Transformation, hier sprechen wir über AI, irgendwie von Beginn an begleiten durfte und natürlich sich einen Erfahrungsschatz aufbauen konnte. Und auf der anderen Seite ist es ein Zinseszinseffekt sicherlich, mit Menschen zusammenarbeiten zu können und sehr, sehr viele persönliche Erfahrungen machen zu dürfen. Ja? Also wenn ich von 2009 meine ersten Führungserfahrungen spreche und von dem eiskalten Wasser, in dem ich schwimmen musste,
ja,
hin zu vielen Umgebungen, die ich auch die letzten 20 Jahre sehen durfte, von Führungskräften, die ich hatte, wo ich auch Dinge lernen konnte, wie man sie perfekt macht und mir viel abschauen durfte und auf der anderen Seite auch Dinge lernen konnte, wie ich sie nicht machen möchte. Und wenn Dinge nicht so gut laufen, lernt man eigentlich am meisten. Ja, das ist, glaube ich, der Effekt, den ich am meisten als Zinseszins beschreiben würde.
Ja, das ist ein guter Punkt. Da sind wir schon beim Thema. Was sind denn so deine Tipps generell, wenn man im C-Level arbeitet? Also du hast ja jetzt auch, wie gesagt, einige Zeit, auf die du zurückgucken kannst und vielleicht lernt man das auch immer erst, wenn man dann schlussendlich in der Geschäftsführung ist. Aber was sind so die vielleicht zwei, drei Sachen, wo du gesagt hast, so, oh, das muss man wirklich können oder da muss man sich wirklich drauf vorbereiten?
Also erstmal und das ist wirklich komplett ernst gemeint, viel Demut an den Tag legen. Ja, weil ich glaube, wir sind aus dieser Welt, wo eine Rolle, ein Titel, ein wie auch immer wichtig ist, wirklich, wirklich weit entfernt, zumindest in diesen Umfeldern, in denen ich, in denen wir wirken dürfen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen. Und ich komme ja jetzt aus einer Welt, ich habe viel von Innovation gesprochen, weil für die Innovation verantwortlich bei der SBB beispielsweise, in der auf Titel und Hierarchien also wirklich gar nichts gegeben wird und wurde. Ja? Und, okay. Und was mich auch sehr geprägt hat, ja, weil auch die Schweiz da ein sehr, sehr gutes Beispiel ist, ja, wenn wir auch aus, jetzt haben wir vor allem wahrscheinlich deutschsprachiges Publikum, ja, aus Deutschland und Österreich draufschauen, die ja doch ein bisschen hierarchischer geprägt sind, ja. Absolut, und die Schweiz, ja, hat mir extremst gut getan, weil es, ich würde sagen, fast schon englisch-amerikanisch ist, ja, okay, und einfach ein sehr, sehr lockerer Umgang ist. Also wirklich Demut ist wichtig und ich glaube, mit jedem Karrieresprung, den man macht und auch mit Verantwortung, die man mehr übernimmt, heißt es im Umkehrschluss nicht, dass man erstens besser ist, ja, und also ein besserer Mensch schon mal gar nicht, aber auch nicht besser im Inhalt. Ja, ja. Weil was mir immer geholfen hat, ist, dass ich eigentlich wahrscheinlich hoffentlich nicht so gut kann wie meine Experten in meinen Teams unter mir. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und auf der anderen Seite wahrscheinlich ein paar Dinge habe, ja, Organisation, Gesamtüberblick, strategische Perspektive, analytisch, Finanzverständnis, aber vor allem vielleicht Resilienz, ja, die dem Ganzen dann so ein bisschen das mit Kit zusammenhält. Und ich glaube, jeder muss sich bewusst machen, wo er den meisten Mehrwert stiften kann. Und ich bin einfach davon überzeugt, dass ich jetzt beispielsweise in der Rolle, wo ich heute bin, in meiner Rolle sehr viel Mehrwert stiften kann. Nicht, weil das die hierarchisch höchste ist, sondern weil es die ist, die persönlich am besten zu mir passt. Und da brauche ich gar nicht auf die Studienthemen zu schauen, die ich mal lernen durfte, sondern eher auf die persönlichen Eigenschaften, die mich ausmachen und die irgendwie auch nicht bei der Arbeitsgrenze enden. Ja? Und das ist vielleicht der erste Tipp, dass man sich, glaube ich, da ist für mich keine Differenzierung zwischen ich bin Björn und ich bin irgendwie in einer Rolle ist, sondern ich lebe ein Leben mit Überzeugung und versuche eigentlich in allen Teilen das einzubringen, was möglich ist.
Cool. Das ist ein guter Tipp, dass man seine Persönlichkeit mal über die Karriere legen sollte und vielleicht auch seine persönliche Agenda und die der Agenda des Unternehmens. Das ist auch immer gut dann, um abzuwägen, ob es noch alles in die gleiche Richtung geht. Was sind denn, du hast schon gesagt, Resilienz, ich würde da noch Durchhaltevermögen von vorhin natürlich für die 20 Jahre, 15 Jahre dazu nehmen. Was sind so die persönlichen Eigenschaften, die man mitbringen sollte, die man entwickeln sollte? Nochmal so zusammengefasst.
Ich habe vorhin gesagt, ich habe zwei Leidenschaften und vielleicht fangen wir nochmal ganz vorne an, so nach der Schule, ja, also, oder wie kam ich zur Mobilität? Ich habe das Glück gehabt, mit meinen Eltern immer viel unterwegs sein zu dürfen,
ja,
und wirklich viel mobil zu sein, einfach unterschiedliche Verkehrsmittel, ja, klar, Fliegen und Auto, aber auch Zugfahren und Fahrrad und so weiter und so fort. Und es hat mich geprägt, weil mir es immer Spaß gemacht hat, Menschen zu treffen, Kulturen kennenzulernen, aber auch wirklich unterwegs zu sein. Also nicht nur von A nach B zu kommen, für mich war wirklich das Unterwegssein auch spannend. Und ich komme aus der schönsten Stadt Deutschlands, kleines Augenzwinkern, aus Mannheim. Aber bin, auch wenn das nicht mir jeder abnehmen würde, sehr, sehr heimatverbunden. Und wie man weiß,
die Kommentare und die Nachrichten kommen.
Und wie man weiß, Mannheim ist nicht ganz so weit entfernt von Frankfurt. Und ich war oft am Frankfurter Flughafen, habe auch durch dieses Erlebnis dort einfach nur am Zuschauen, nicht geflogen, zuschauen, irgendwie diese wirkliche Mobilität, Faszination entwickeln dürfen. So, und was ich sagen wollte ist, parallel hat der Sport mich immer geprägt. Ja, also wir könnten einen eigenen Podcast, Franz, über Sport machen.
Ja.
Ich glaube, wenn ich richtig weiß, was du sonst mit anderen Gästen hier besprichst, bist du auch sehr Sport interessiert und affin.
Absolut.
Und ich wollte nach dem Abi unbedingt Sportmanager werden.
Okay.
Bin aber gnadenlos in der Sporteignungsprüfung gescheitert, weil ich nicht von der Rolle rückwärts in den Handstand gekommen bin. Bin ein toller Mannschaftssportler damals gewesen, Ballsportler, aber Bodentouren, oh Gott. Ja, ja.
Und ich warst war total, in Köln an der,
ich war in der Köln an der Spoho, ja, genau, komplett frustriert und habe gedacht, okay, jetzt fängst du eben mal mit BWL-Schwerpunkt Mobilität an, und nächstes Semester machst du dann wieder Sport. Und wie es so immer ist, ist man hängen geblieben. Mhm. Ja, und aber was ich sagen wollte
interessant
ist.
Interessant aber auch, ne, wie es sich ergeben hat eigentlich.
Absolut, absolut, durch Zufall, das meinte ich auch.
Weil
mit
keine Rolle rückwärts
meinte auch mit, ja, genau, keine Rolle rückwärts hat mich in die Mobilität gebracht oder vielleicht sogar in die Rolle, in der ich heute bin. Nein, aber wirklich, du hast gefragt, was sind so wirklich die Dinge, die es ausmachen? Ich habe der Mannschaftssport, ich habe Hockey viele Jahre aktiv auch gespielt.
Cool.
Ich glaube, dieses Durchhaltevermögen, was du eben gesagt hast und dieses Aufstehen, dieses Mund abputzen nach Niederlagen, das sind ja, ich sag mal, Floskeln, die wir fast alle tagtäglich irgendwo an den Tag legen. Aber das wirklich erlebt zu haben, auch wirklich, ich sag mal, 3 Tage mit dem Kloß im Magen, mit schlechter Laune herumzulaufen, weil du das entscheidende Spiel verloren hast, aber trotzdem dich vorzubereiten auf die neue Saison, um dann das Ding zu holen,
ja.
Das ist was, was heute für mich super gut übertragbar ist ins Business.
Ja.
Und selbst wenn ich heute intern spreche, wie bauen wir unsere Firma auf, wie bauen wir ein Executive-Team auf, ein Management-Team auf, wie bauen wir andere Teams auf. Für mich, ich habe immer das Bild von 11 Personen oder auch weniger und mehr auf einem Spielfeld vor Augen und wie wer auf welcher Position spielt und wie das zusammenpassen muss. Und am Ende muss es ein Bild ergeben und es sind nicht die besten Einzelspieler. Und das hat mir extremst viel geholfen in meiner eigenen Karriere, mir das immer wieder bewusst zu machen, dass es eigentlich wahnsinnig viel Überschneidung zum Sport hat.
Ja, das sehe ich auch. Also einige Zuhörenden wird es vielleicht nerven, dass ich das immer mal wieder mache, aber man hat halt die Vergangenheit, deswegen bringe ich das auch immer sehr oft. Also sehr interessant, sehr cool. Hast du vielleicht irgendwas im C-Level mal erlebt oder so ein Learning, wo du sagst so, boah, also das war vielleicht auch so ein Fuck-up oder sowas, wo du gesagt hättest so, das ist passiert und da, boah, das würde ich gerne Leuten weitergeben, dass die denselben Fehler nicht machen oder so?
Ja, klar, also ich meine, es gibt, sind wir ehrlich, jeden Tag Fuck-ups es gibt, glaube ich, Fuck-ups, die Fehler sind, ja, mhm. Du hast vorhin auch nach Fehlern gefragt, ja, die man ja immer macht und die wichtig sind, um auch den Weg weiter fortzuschreiben. Und ich glaube, ich habe, nachdem ich die Rolle 2009 übernommen habe, schon den größten Fehler gemacht damals, den man eigentlich auch im österreichischen Markt machen kann, weil ich eine Anzeige in einem falschen Magazin geschaltet habe für einen falschen Kanal und eigentlich wäre da meine Karriere schon zu Ende gewesen, ja, wenn ich nicht eine Führungskraft gehabt hätte, die gesagt hat, hey, ich nehme das auf mich, ich schreibe eine schöne E-Mail, es ist gut, mach weiter. Mhm. Ja, und das sind so die kleinen Dinge, die mich aber bis heute prägen, weil ich weiß, dass dieser Support und auch dieses mal einen breiten Rücken für das Team zu machen enorm wichtig ist. Und auf der anderen Seite sind die Fuck-Ups im wirklichen C-Level für mich ehrlicherweise die Politics, ja, um es ganz offen zu sagen. Also was mir am meisten Spaß macht in meiner aktuellen Rolle ist, dass wir wahnsinnig viele Opportunitäten haben, noch mehr Herausforderungen und das gehört auch dazu, aber wir wirklich an der Sache, am Business, am Thema arbeiten, als Team, gemeinsam mit dem Supervisory Board, mit unseren Shareholdern und da ist was entstanden, was wirklich in eine Richtung schaut und wir wirklich die Kräfte bündeln. Und wenn du eine C-Level-Rolle hast, glaube ich, wo du, ich sag mal, in überdimensionaler Größe Politik macht. Politik gehört immer dazu, bitte nicht falsch verstehen. Ich meine, ein Teil von C-Level ist Shareholder-Management und Politik und Lobbying und so weiter. Bitte nicht auf die Goldwaage legen. Aber was ich sagen möchte, ist, wenn die Energie am falschen Teil oder eigentlich verpufft, dann ist es ein Fuck-up, weil dann ist die Energie nicht mehr da für die Themen, die inhaltlich den Weg beeinflussen und die dem Team eben diesen Rahmen geben, in dem es arbeiten muss, ja, Empowerment und klare Richtung. Und das ist das, wo ich sehr stark darauf achte, dass das für mich in der guten Balance ist und dass ich auch äußere, wenn ich merke, dass diese Balance nicht mehr stimmt, auch durch äußere Rahmenbedingungen, die mir gegeben werden, auch als CEO. Ja, man hat ja immer einen Rahmen, in dem man agieren muss.
Mhm. Ja, das ist spannend. Jetzt hast du vorher gesagt, ganz oder gar nicht ist auch so eine Persönlichkeitseigenschaft von dir. Woran erkennt man denn dann, dass man, also gar nicht, dass es gar nicht ist, sozusagen, dass man es nicht mehr machen soll, wenn man 100% drin ist? Hast du da so Punkte, Eckpfeiler oder so Frühwarnsysteme, die dir sagen, jetzt ist vorbei mit Mobilität oder sowas. Ne?
Ja, ich glaube, das ist genauso, wie du sagst. Ich glaube, ich will es nicht noch einen Vergleich zum Sport bringen, aber jetzt schauen wir uns den Jürgen Klopp in Liverpool an. Ich finde das ein super Beispiel. Mhm. Ja, der eigentlich sagt, Leute, ich bin einfach leer. Die Energie ist raus, die Batterie ist irgendwie nicht mehr aufgeladen.
Ja.
Und ich gehe da jetzt raus, weil ich könnte wahrscheinlich noch 3-4 Jahre ein guter Trainer sein, aber ich kann das nicht mehr mit der Leidenschaft und Überzeugung machen.
Ja.
Und ich will mich jetzt nicht mit Jürgen Klopp vergleichen, aber ich will ganz deutlich sagen, dass es für mich eigentlich sehr ähnlich ist. Wenn ich dieses innere Feuer ja nicht spüre, kann ich es nicht übertragen.
Guter Punkt.
Und es gibt Menschen, die managen mehr wahrscheinlich und das ist eine große Stärke. Und ich bin ein Mensch, der sehr stark über Leadership kommt, für den Authentizität, für den irgendwie Vorbildfunktion enorm wichtig ist.
Mhm.
Und das kostet Kraft, sind wir ehrlich. Ja,
absolut.
Das kostet Kraft, und absolut, weil es menschelt. Ja,
ja.
Und dieses Menscheln in dieser Rolle wollen wir ja ganz bewusst zulassen oder möchte ich ganz bewusst zulassen, weil wenn ich es nicht zulassen würde, wäre ich nicht mehr authentisch. Insofern, ja, wäre das für mich genau der Punkt, glaube ich, zu sagen, dann gar nicht mehr, wenn es für mich irgendwie eine Last werden würde, eine Rolle auszuführen. Und so habe ich es übrigens immer gemacht, auch in den letzten 20 Jahren. Ja, ich bin auch aus Rollen ausgestiegen, wo ich sage, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Da habe ich gefühlt vielleicht wie ein Trainer, gesagt haben, jetzt übernimmt ein anderer, weil Rahmenbedingungen haben sich verändert. Vielleicht hat sich meine Perspektive verändert. Also ist es gut für den nächsten Schritt oder für den Wechsel.
Ja, sehr interessant. Ja, vorher hattest du auch gesagt, man braucht immer im Unternehmen auch Menschen, die einen geglaubt haben, um erstmal in die Rolle zu kommen. Findet man, muss man die finden oder finden die einen?
Super Frage. Ich glaube nicht daran, dass man einen Plan entwickeln kann, wo man sagt, okay, jetzt brauche ich 1, 2, 3 Mentorinnen, Mentoren oder Coaches oder Peers, mit denen man jetzt irgendwie so einen strukturierten, regelmäßigen Austausch aufsetzt. Das kann natürlich funktionieren, aber ich finde diesen Ansatz eben sehr gekünstelt. Und deswegen ist er für mich schwer zu leben. Insofern habe ich Menschen um mich herum, die wahrscheinlich auf ganz unterschiedliche Art und Weise in diese Bedeutung für mich gekommen sind. Und eigentlich kein einziger, weil ich dachte, diese Person muss jetzt meine Mentorin oder mein Mentor werden, sondern aus einem Gespräch, aus einem Zufall, aus einem Projekt, aus einer privaten Gelegenheit sich was ergeben hat, wo ich sage, ja, wir können hoffentlich gegenseitig voneinander irgendwo profitieren. Insofern, ja, glaube ich, ist es wichtig, aber bitte mit wenig Versteiftheit.
Okay, ja, das macht Sinn. Ich glaube, wenn man, wie gesagt, mit so einem Feuer auch an Sachen rangeht, dann findet man die Leute und die Leute merken das dann auch. Das spürt man schon, wenn jemand etwas tut, weil er davon komplett überzeugt ist oder weil vielleicht die netten Nebenprodukte, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, finanzieller Erfolg etc. Interessant sind. Deswegen gehe ich mit. Gut, an alle, die bis jetzt zugehört haben, ich hoffe, die Episode ist sehr spannend, denn jetzt geht es zum Sport. Also alle, die nicht Sport interessiert sind, können jetzt abschalten. Nee, ich sage das immer natürlich, ich frage das immer zum Schluss, weil es mich natürlich auch interessiert, wenn Personen im Leistungssport waren und viele, die ich hier habe, die haben das früher auch gemacht, also unterschiedlichste Disziplinen. Letztens hatten wir auch wieder jemanden da, der beim Rudern war. Triathlon ist natürlich auch so ein Management-Sport, der immer gut, der immer gut funktioniert. Erzähl mal, was machst du heute noch? Du hast ja früher Hockey gespielt.
Genau, also ich mache heute, bin immer noch heute viel unterwegs, zumindest im Verhältnis der Zeit, die zur Verfügung steht. Also ich wohne in Bern, muss ich dazu sagen. Ich arbeite in Paris, das haben wir vorhin, glaube ich, ausgelassen. Ne? Also komme aus Mannheim, arbeite in Paris und lebe in der Schweiz in Bern. Und die Bern haben wir eigentlich ganz bewusst auch als Familie, als Lebensmittelpunkt gewählt, weil er ja auch nah an den Bergen ist. Natürlich Bern ein ganz, ganz tolle Stadt ist und die Schweiz ein tolles Land. Aber zum Sport zu kommen, viel in Bergen. Ja, wann immer möglich, Winter wie Sommer. Das Hockeyspielen hat mich zu einigen Rückenproblemen gebracht. Also ich mache sehr, sehr viel Rückentraining. Also wenn es cool klingen sollte, könnte ich sagen Fitness oder Gym. Aber eigentlich ist es mehr Rückenschule. Ja. Und Stretching oder heute sagt man Yoga.
Ja.
Spiele wieder Tennis. Ich habe ganz, ganz früh Tennis gespielt, weil das auch einfach ein Sport ist jetzt, der zeitlich gut reinpasst, der Familie Spaß macht, ja, und der so ein bisschen das zusammenbringt, was ich eigentlich im Moment suche, Ball und ein bisschen kompetitiv sein, ja, und der Rest so. Alles, was Spaß macht. Also für mich kann man eigentlich alles begeistern und für mich kann man leider, Franz, auch für viel passiven Sport begeistern. Also ich würde mit dir, glaube ich, alles schauen, zum Leidwesen meiner Familie, Tag und Nacht, ja, und im Moment viel French Open und sonst wie, also da bin ich immer zu haben.
Okay, aber ist im Sport, gibt es da auch noch was, wo du sagst, oder arbeitest du so richtig auf Ziele hin oder ist es wirklich jetzt eher Ausgleich geworden und persönliches Wohlbefinden etc.?
Ja, ich meine, ein paar Ziele braucht man schon, aber ich will jetzt nicht so jemand klingen, der irgendwo in der Midlife-Crisis ist und jetzt sagt, ja, ich laufe jetzt bald einen Marathon, aber so Dinge reizen mich definitiv. Ja? Du hast Triathlon angesprochen. Ich könnte nie einen Triathlon machen, weil ich überhaupt nicht schwimmen kann oder wahrscheinlich keine 2 Kilometer Brust überleben würde. Und für Kraulen reicht es nicht. Nein, Spaß beiseite. Also ich kann mich natürlich auch beim Laufen oder auf dem Halbmarathon oder auf dem Marathon irgendwie persönlich herausfordern. Das macht mir Spaß, ohne da irgendwo in Wettbewerb mit anderen treten zu können, eigentlich mir gegenüber. Aber mein größter Wettbewerb ist aktuell ehrlicherweise das Tennis, weil ich wirklich zu einem Level kommen will, wo es mir Freude macht, wo ich einen ordentlichen Ball schlagen kann, wo mir der Rücken nicht wehtut.
Ja.
Also es sind eigentlich die kleinen Dinge im Moment. Skitouren gehen, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ja, wenig Zeit heißt, meistens nicht so fit, wie man sein will. Und insofern ist jeder Winter hart. Winter, ja. Und da reichen auch schon die kleinen Ziele, die man sich setzt.
Sehr spannend. Ja, du, war mega interessant. Schön, dass du da warst. Wir kommen jetzt schon ans Ende. Ich habe noch eine Frage, möchte aber auch bezüglich der Frage nicht einen neuen Podcast aufmachen, sondern auch darauf verweisen, dass du ja deinen eigenen hast. Also den werden wir unten auch in die Shownotes packen. Alles zum Thema Mobility und Mobility von morgen. Wie sieht denn Mobility von morgen für dich aus? Ich habe jetzt letztens auch irgendwann mal eine Studie gesehen, da hieß es dann, dass diese Mikromobilität in Städten irgendwie zunehmen wird, auch um irgendwie einen zweistelligen Prozentsatz, das heißt E-Scooter und Segways oder was auch immer die Leute dann benutzen, um in der Stadt rumzufahren. Gib mal so ein paar Beispiele, was du sagst, wie so Mobilität von morgen aussieht.
Das ist natürlich eine Frage mit einer riesen Herausforderung, die ganz kurz zu beantworten, ja. Franz, aber ich versuche es. Ja? Also okay. erstmal ist es das Zusammenspiel, das bestmögliche Zusammenspiel aller Verkehrsträger. Ja? Mhm. Mir ist ganz wichtig, gerade wenn man irgendwie so aus dieser Bahnwelt kommt, dass man nicht gesehen wird wie so ein Fanatiker, ja, der jetzt per se individuelle Mobilität, Fliegen und so weiter verteufelt. Ja? Ich glaube, am Ende ist der Mix entscheidend und das bewusste Reisen. Ja, ich glaube, was uns in den westlichen Gesellschaften abhanden gekommen ist, ist die Bewusstheit.
Ja.
Ja, wir sind einfach unterwegs für unnützige Dinge. Das ist so. Und dadurch machen wir unsere Welt nicht besser und machen das Klima definitiv schlechter und viele andere Dinge. Also insofern Bewusstsein, bestes Zusammenspiel aus allem, definitiv ja, die richtigen Investitionen an der richtigen Stelle. Wir haben kein faires Mobilitätssystem. Ja, da können wir jetzt eine halbe Stunde drüber sprechen, welcher Teil wie subventioniert wird, wie die steuerlichen Themen sind und so weiter. Ich glaube, es muss eine faire Bepreisung sein, es muss ein Bewusstsein dafür da sein, was wert ist und was kostet. Ja, es wird nicht nur wahrscheinlich, ich bin ein ganz großer Fan davon, Kundinnen und Kunden entscheiden zu lassen, was das Richtige ist, aber es wird wahrscheinlich einen Rahmen brauchen. Also dieses ganze Thema Pull und Push oder Pull oder Push, Sticks and Carrots etc., es wird eine Balance brauchen, sonst werden wir es in der Welt nicht schaffen. Und ich rede nicht mal übers Klima, weil wir haben so viele Möglichkeiten mit Technologie, mit Automatisierung, mit autonomem Fahren, mit nachhaltigem Transport auf der Schiene, keine Frage. Aber nehmen wir das alles mal weg, Klima weg, alles weg, nur die reinen Fakten. Wir haben eine Welt, die wächst. Wir haben einen Mobilitätskonsum, der wächst in allen Bereichen. Also nicht nur auf der Schiene, auf der Straße, auch im Flug. Nach wie vor rasant. Und wir haben Schwellenländer, China, Indien, Brasilien, andere, wo jedes Jahr 100 Millionen Menschen in die Mittelschicht gespült werden, die natürlich alle auch das Gleiche möchten, wie wir es seit Jahrzehnten tun. Und das wird die Welt nicht verkraften. Und da rede ich nicht vom Klima, ich rede rein vom Kapazitätsproblem, vom Angebotsproblem. Und diesem Problem müssen wir uns nähern und das müssen wir ernst nehmen. Und dann werden wir es schaffen, mit möglichst wenig Emotionen die richtige Lösung zu finden. Die Diskussion ist viel zu emotionsgeladen. Und alles Weitere, ich sehe deinen Blick, wir müssen zum Abschluss kommen. Ja, gerne mal in den Folgen der Mobility Pioneers oder Mobility Allstars in einem Podcast anhören. Aber es ist ein spannendes Thema, weil es hat nicht nur einen Einfluss auf die Mobilität, es hat einen Einfluss auf unser Leben.
Das ist auf jeden Fall ein gutes Schlussstatement. Ich könnte auch noch länger drüber reden, ich habe einige Fragen, vielleicht machen wir mal nochmal eine zweite Episode auf einem thematischen Level oder ich komme mal zu dir, können wir natürlich auch machen.
Super gerne, das können wir gerne machen,
ja.
Insofern die Einladung steht.
Sehr cool, alles klar, Björn, es hat mega Spaß gemacht, ich habe sehr viele Themen mitgenommen und ich hoffe, dass alle, die zugehört haben, das auch tun. Wenn sie mit dir in Austausch treten wollen, linken wir mal unten natürlich alles, was zu dir führt, dann kann man sich mit dir beschäftigen oder eben auch dich kontaktieren und das hat sehr viel Spaß gemacht, danke.
Danke, Franz.
Sehr cool. Ja, wer jetzt noch zuhört, ich hoffe, die Episode hat wie immer allen Leuten gefallen. Ich bin natürlich offen für Kritik und natürlich auch für positives Feedback. Schreibt mir da gerne auf LinkedIn oder lasst mir so eine Bewertung da hier auf Spotify oder Apple, wo die meisten zuhören. Und dieser Podcast ist natürlich nur möglich, weil ich noch ein anderes Hobby oder einen anderen Beruf habe. Der Podcast wird ja präsentiert von Atreus, atreus.de. Also gerade die Fragestellung, habe ich gerade die richtigen Leute zur richtigen Zeit im Unternehmen? Da können wir euch sicherlich helfen. Gerade bei Interim Assignments, also komplexe Transformationsprojekte, komplexe transformatorische Rollen, die für eine begrenzte Zeit im Unternehmen ja angesiedelt sind, kommt gerne auf mich zu, können einfach mal zusammen sprechen, ausloten, ob es Sinn macht, vielleicht mit einem Interim Manager oder einer Interim Managerin zu arbeiten. Und da freue ich mich auf jeden Fall auch auf jede Nachricht und aufs nächste Gespräch mit dir, Björn.
Bis bald, Franz. Danke.